Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Es wird wieder verhandelt bei der Bahn. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG sitzt zur Stunde mit Vertretern der Bahn zusammen in Fulda. Und der Wille ist offenbar da, in dieser Tarifrunde nun zu einem Abschluss zu kommen. Bis Donnerstag sollen die Gespräche gehen. Mehr dazu hören wir gleich. Und auch, warum einige Erntehelfer und Helferinnen noch immer unter prekären Verhältnissen arbeiten, trotz Mindestlohn. Zunächst aber nach Berlin, wo der Streit um das Gebäudeenergiegesetz heute eskaliert ist, denn dieses Gesetz zur Wärmewende, das vom Kabinett ja bereits beschlossen wurde, wird nun nicht in dieser Woche im Bundestag beraten. Wortbruch warf der Bundeswirtschaftsminister der FDP vor.
Ich mache keinen Hehl daraus, ich habe es mehrfach gesagt, dass es so ein großes, über Jahrzehnte wirkendes Gesetz ist, dass wir innerhalb der gesetzlichen Logik natürlich überall Lösungen finden können. Und insofern interpretiere ich auch die Entscheidung der FDP so, dass es kein Interesse gibt, diese Beratungen zu führen, sondern sie zu verzögern.
Ein Rückschlag also für Robert Habeck, denn damit wird es eng für den eigentlich geplanten Start des Heizungsgesetzes Anfang 2024. Erfolge hingegen hatte Habeck heute zumindest auf einem anderen klimapolitischen Feld zu vermelden, dem Ausbau der Windenergie. Dazu gab es heute ein Treffen mit Ländern und Kommunen und verschiedenen Branchenvertretern. Ann-Kathrin Büsker berichtet darüber aus Berlin.
4 bis 5 Windräder, die pro Tag ans Netz gehen. Das ist das Ziel der Bundesregierung, um die ambitionierten Windenergieziele Deutschlands zu erreichen. Bereits im vergangenen Jahr hatte es deshalb mehrere Gesetzesänderungen gegeben, um den Ausbau der Windenergie an Land zu beschleunigen. Mit Erfolg, so Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Wir haben im letzten Jahr 2022 einen Zubau von 2,1 Gigawatt Wind onshore bekommen.
Für dieses Jahr sei eine Verdopplung möglich, so Habeck.
Sie sehen also, eine Dynamik ist da, die Länder ziehen mit.
Doch noch sind das im Schnitt nur 1,4 Windräder pro Tag. Um weitere Beschleunigungsmöglichkeiten zu finden, hat das Wirtschaftsministerium heute beim Windgipfel erneut mit Akteuren aus Ländern und der Branche gesprochen und eine Strategie präsentiert. Das Ziel: 2035 insgesamt 160 Gigawatt installierte Windleistung an Land.
Wir werden also mit diesen verschiedenen Maßnahmen noch einmal dafür Sorge tragen, dass Genehmigungsverfahren leichter und schneller sind, indem wir die Auslegung der Gesetzestexte durch Leitfaden begleiten. Wir werden dafür sorgen, dass die Transporte leichtgängiger genehmigt werden.
Die Zahl der Stellschrauben ist groß, der Wille, sie zu bewegen, aber auch. Das erklärte Armin Willingmann, Energieminister von Sachsen-Anhalt.
Es gibt eine große Unterstützung für die Strategie und es gibt zugleich auch in der Bevölkerung, in der Industrie eine große Erwartungshaltung.
Willingmann wies aber auch auf Schwierigkeiten hin. Personelle Kapazitäten in den Behörden seien ein limitierender Faktor, so der SPD-Politiker. Außerdem brauche es Förderung für die heimische Industrie. So hatte sich der Windradhersteller Vestas zuletzt aus der Lausitz zurückgezogen. Am Rande des Windgipfels demonstrierten Beschäftigte der Windradbranche außerdem für bessere Löhne. Wie groß die zu lösenden Aufgaben sind, betonte auch Bärbel Heidebroek, Vizepräsidentin des Bundesverbandes Windenergie, auch mit Blick auf die gestiegenen Zahlen bei Ausbau und Genehmigungen.
Wir haben eine Steigerung der Genehmigungszahlen um 60%. Das ist aber weitgehend getragen von 3 Bundesländern, von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, während der Süden bisher noch eigentlich ein Totalausfall ist.
Damit die Ausbauziele erreicht werden können, wird aber ein deutschlandweiter Ausbau nötig sein. Bis 2032 sollen 2% der Bundesfläche für Windkraft zur Verfügung stehen. Hier sind auch die einzelnen Bundesländer in der Pflicht. Dennoch, verfügbare Flächen bleiben ein Hemmnis. Heidebroek betonte auch, in vielen Behörden brauche es noch ein Umdenken hin zum Möglichmachen des Ausbaus.
Und von daher brauchen wir für alle guten Ideen, die Sie jetzt in der Strategie haben, brauchen wir zügig auch Gesetze und Verordnungen und dann auch Vollzugsleitfäden, damit die Behörden wirklich auch wissen, was sie tun können und wie sie den Ausbau bewerkstelligen.
Wirtschaftsminister Habeck erklärte, auf fachlicher Ebene sei die heute veröffentlichte Strategie zwischen den Ministerien geeint. In einigen Bereichen braucht es allerdings noch politische Beschlüsse, was angesichts des derzeitigen Zustandes der Koalition nicht unbedingt selbstverständlich sein dürfte.
Sagt Ann-Kathrin Büsker, womit wir wieder bei der Wärmewende wären, bei der Erdwärme in Zukunft ja auch eine größere Rolle spielen soll, um wegzukommen von fossilen Energieträgern. Zumindest darin sind sich Politik, Industrie und auch die Wissenschaft einig. Wärmepumpen können die Temperatur nämlich aus der Luft holen, aber eben auch aus der Erde. Dann sind sie noch effizienter. Doch welche Orte eignen sich dafür überhaupt und welche Gebäude? Darum ging es heute auf der norddeutschen Geothermietagung. Bastian Brandau hat sich dort für uns umgehört.
Das Potenzial ist da. Oberflächennahe Bohrungen zum Heizen seien aus geologischer Sicht fast überall in Deutschland möglich, hieß es heute auf der norddeutschen Geothermietagung in Hannover. Und eine Investition, die sich gerade in Kombination mit anderen Energiequellen auszahlen könne, sagt Marius Rabe. Der Ingenieur hat den Neubau eines Wohngebiets in Hannover begleitet und das Heizsystem für Mehrfamilienhäuser dort mitentwickelt. Als Grundlage dient die Erdwärme mit mehreren Bohrungen in 140 bis 145 Metern Tiefe. Mit einem Wärmetauschsystem wird von dort die Erdwärme nach oben geholt, als Wetter- und Jahreszeitenunabhängige Wärmequelle für Wärmepumpen.
Wir nutzen Solarwärme, bringen diese im Sommer wieder in den Untergrund rein und bilden somit einen saisonalen Wärmespeicher aus. Dieser Wärmespeicher wird hier regeneriert durch sogenannte PVT-Kollektoren, die wiederum die Fläche auf den Dächern perfekt nutzen, weil hier sowohl Strom als auch gleichzeitig Abwärme entsteht, die dann wiederum in der Geothermie auch für Heizzwecke über die Saison hinaus nutzbar gemacht wird.
Mit einer sehr guten Dämmung seien so Wohnungen entstanden, in denen für die Mieter kaum Kosten fürs Heizen anfielen. Der Traum vieler, die in Bestandsgebäuden wohnen, dass Erdwärme auch für Bestandseinfamilienhäuser eine Lösung sein könne, hat Jens Clausen vom Borderstep-Institut in Hannover untersucht.
Da gibt es bis hin zu Energieeffizienzklasse F Leute, die ihre Häuser mit Wärmepumpe beheizen, ohne eine Flächenheizung eingebaut zu haben.
Ein Einbau einer Fußbodenheizung ist also nicht immer notwendig. Wohl notwendig sei aber eine gewisse Dämmung des Hauses. Als ein Beispiel zeigt Clausen in seinem Vortrag das Beispiel eines Mehrparteienhauses in Berlin-Schöneberg aus dem Jahr 1890.
Also so eine klassische Jugendstil-Blockrandbebauung, die aufgrund ihrer dicken Wände und möglicherweise irgendwann mal erneuerter Fenster gar nicht so schlecht dasteht mit 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter, aber das ist eben nicht KfW irgendetwas, das ist Bestand. Und auch dort kommt eine Erdwärmepumpenanlage halt damit zurecht.
Bisher gilt, je größer das Gebäude, desto eher lohnt sich eine Bohrung in die Tiefe. Interessant ist die Erdwärme daher auch für Städte und Gemeinden, wie Botel in Nordniedersachsen, von wo Bürgermeister Dirk Eberle angereist ist.
Ich habe jetzt gerade eine große Schule, die muss ein neues Konzept haben. Und da geht es zum einen um die Dämmung natürlich und um die Effizienzsteigerung, aber dann eben auch ganz grundsätzlich strategisch um die Überlegung, wie wird dieses Gebäude künftig geheizt. Und da kommen die Wärmepumpen natürlich an erster Stelle. Und ob es jetzt eine Luftwärmepumpe oder eben eine, die über eine Unterstützung mit Erdwärme arbeitet, ist, da brauche ich Fachleute, die mir da helfen, diese Entscheidung zu treffen.
Mit wenig Verständnis blicken Fachleute auf die politischen Parteien in Berlin, die Erdwärme und Wärmepumpen grundsätzlich in Frage stellen. Die Wärmewende müsse schneller kommen und Erdwärme und Wärmepumpen seien wichtige Pfeiler dabei, sagt Inga Möck, Professorin für angewandte Geothermik und Geohydraulik an der Universität Göttingen.
Wir müssen doch den Menschen erklären, dass alle mitmachen können, ihnen auch ein Angebot machen. Und wo kann man denn mitmachen? Nämlich zum Beispiel, sich eine erneuerbare Energie ins Heizsystem reinzubringen. Und was man dafür braucht, die Förderung, die sind ja alle auf dem Weg oder gibt es schon? Also es gibt ja schon eine Förderung für Erdwärmebohrungen. Es gibt schon eine Förderung für Wärmepumpen.
Sagt die Professorin Inga Möck, die Bastian Brandau getroffen hat auf der Geothermietagung in Hannover. Einige Mieter und Mieterinnen treibt derzeit indes eine ganz andere Frage um. Wie kann ich in Zukunft überhaupt meine Miete bezahlen? Denn Wohnraum ist knapp in Deutschlands Ballungsräumen und wird absehbar knapp bleiben, so wie es aussieht. Der Neubau kommt nur im Schneckentempo voran. Das zeigen auch die Zahlen aus dem vergangenen Jahr, die sich Nils Schniederjan angesehen hat.
Das Ziel der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, wurde im vergangenen Jahr erneut verfehlt. Das zeigt die Wohnungsbaubilanz, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat. Das Bauen von Häusern und Wohnungen ist in den letzten Jahren unter anderem wegen gestiegener Kosten von Baumaterialien, fehlenden Fachkräften und höheren Zinsen teurer geworden. Das führt dazu, dass im letzten Jahr nur 295.000 Wohnungen gebaut wurden. Das sind zwar etwas mehr Wohnungen als im Jahr davor, ist aber noch immer weit entfernt vom selbstgesteckten Ziel der Bundesregierung. Auch dauerte es im vergangenen Jahr länger, neue Wohnungen zu bauen. Von der Genehmigung eines Bauprojekts bis zur fertigen Immobilie sind es durchschnittlich 2 Monate mehr geworden. Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes der Bauindustrie, hält die Pläne der Bundesregierung unter diesen Bedingungen für unrealistisch.
Das Ziel, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, so wünschenswert das wäre, ist weder für dieses noch für nächstes Jahr erreichbar. 2023 gehen wir davon aus, dass wir rund 250.000 Wohnungen fertigstellen werden, eher weniger. Und 2024, das zeigen die enorm eingebrochenen Baugenehmigungen, werden es tendenziell noch weitaus weniger als 2023.
Die zuständige Bauministerin Clara Geiwitz hält dennoch an ihrem Ziel fest. Dazu will sie den Neubau von Einfamilienhäusern mit einem Förderprogramm beschleunigen. Im letzten Jahr ist die Zahl fertiggestellter Einfamilienhäuser etwas gesunken. Darum sollen Familien mit mittlerem Einkommen günstigere Kredite von der staatlichen Förderbank KfW bekommen können, wenn sie in den Hausbau investieren. Und das schon in einer Woche. Konkrete Konditionen dafür will Geiwitz kommende Woche nennen. Tim Oliver Müller von der Bauindustrie hält die Maßnahme jedoch nicht für zielführend.
Wenn ich entscheiden dürfte, wäre der Fokus erstmal dort Wohnraum zu schaffen, wo er gebraucht wird, in den Ballungszentren, im Geschosswohnungsbau und das mit möglichst günstigen Mieten.
Bei dieser Frage sind sich Industrie und Gewerkschaft einig. Auch die IG Bau hält den Vorstoß der Ministerin nicht für ausreichend und fordert mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau. Dafür soll der Bund ein Sondervermögen über 50 Milliarden Euro aufsetzen. Nur so könne laut der Gewerkschaft sichergestellt werden, dass genug günstiger Wohnraum gebaut werde. Auch Union und Linke werfen der Regierung vor, zu wenig beim Wohnungsbau zu tun. Bauministerin Geiwitz verweist hingegen darauf, dass die Zahl der neu gebauten Wohnungen insgesamt trotz der verschiedenen Krisen zumindest nicht gesunken sei.
Nils Schniederjan berichtete aus Berlin und wir kommen zu einer weiteren Baustelle der Ampelregierung, der Reform der Pflege und zu dem Gesetz, das morgen erstmals im Bundestag ist und schon am Freitag verabschiedet werden soll. Darin geht es um eine Anpassung der Pflegebeiträge, aber es geht auch um finanzielle Nachbesserungen, auf die sich die Ampel nun in letzter Minute geeinigt hat, die vor allem diejenigen betreffen, die Angehörige zu Hause pflegen. Volker Fintermann mit den Details.
Der Entwurf sah bislang vor, das Pflegegeld zum 1. Januar 2024 um 5% zu erhöhen und auch für ambulante Sachleistungen sollte es ein Plus von 5% geben. Auf der anderen Seite soll der allgemeine Beitrag zur Pflegeversicherung zum 1. Juli bereits um 0,35 bis 0,6 Prozentpunkte angehoben werden. Die Sozialverbände kritisierten vor allem die ursprünglich geplante Zusammenlegung des Entlastungsbudgets für die Kurzzeit- und die Verhinderungspflege, zumal die Erhöhungen von Pflegegeld und ambulanten Sachleistungsbeträgen in keinem Verhältnis zu den erheblichen Kostensteigerungen in der Altenpflege stehen würden. Der Unmut war also groß und ging auch an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht vorbei. Der hatte in der vergangenen Woche bereits erklärt, die Pflege durch Angehörige ist nicht der billige Pflegedienst. Auch die Grünen drängten auf eine stärkere Entlastung für die häusliche Pflege und das sieht der jetzt gefundene Kompromiss auch vor, weshalb Britta Hasselmann, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, von einem wichtigen Schritt spricht.
Gerade beim Entlastungsbudget ist die Finanzierung jetzt wieder im Gesetzentwurf drin. Das ist wichtig.
So soll es jetzt in einem ersten Schritt ab dem kommenden Jahr ein Budget für pflegebedürftige Kinder geben. Aber erst ab Mitte 2025 soll das Entlastungsbudget für alle, also auch die pflegebedürftigen älteren Menschen, eingeführt werden. Dieses Entlastungsbudget soll es vor allem den pflegenden Familien leichter machen, Vertretungen oder eine Kurzzeitpflege zu organisieren. Um die jährlichen Kosten von rund 500 Millionen Euro zu finanzieren, sollen im Gegenzug die Leistungen für die ambulante Pflege Anfang 2024 nicht um 5%, sondern nur noch um 4,5% erhöht werden. Auch hier gab es in der vorangegangenen Debatte ein Muster, das in gewisser Weise bereits typisch für diese Koalition sein dürfte. Denn das Entlastungsbudget war bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, wurde aber im Zuge der Beratungen zur Pflegereform auf Wunsch der FDP wieder aus dem Gesetzentwurf gestrichen, mit dem Verweis auf die Kostenbelastung.
Am Ende muss es natürlich finanzierbar sein, weil das zahlen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Ende natürlich auch. Das muss man schlicht im Blick halten.
So, der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Dürr, und Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, betont:
Wir wären auch gerne noch etwas weitergegangen. Das ist aus finanziellen Gründen nicht möglich geworden.
Allein bei den Sozialverbänden kommt der Kompromiss nicht wirklich an.
Das gemeinsame Entlastungsbudget kommt erst im Juli 2025. Der Koalitionsvertrag ist damit eindeutig gebrochen,
sagt Eugen Brüsch von der Stiftung Patientenschutz gegenüber dem Deutschlandfunk. Und VdK-Präsidentin Verena Bentele begrüßt gegenüber unserem Programm zwar die Rückkehr des Pflegebudgets in der Reform, spricht aber zugleich von einem Armutszeugnis zu Lasten der heimischen Pflege.
Das Pflegegeld sollte erst um 5% erhöht werden, jetzt wird es nur um 4,5% erhöht. Und das ist die einzige und erste Erhöhung seit 2018. Und das finde ich absolut nicht hinnehmbar, denn das gleicht noch nicht mal die Inflation aus.
Und das trotz der höheren Beiträge für alle in der Pflegeversicherung, betont Bentele.
Über die Nachbesserungen bei der Pflegereform Volker Findhammer. Sie kommen aus Rumänien, aus Polen und anderen meist osteuropäischen Ländern, um hier Erdbeeren zu pflücken oder Spargel zu stechen. Ohne diese Saisonarbeitskräfte hätten Obstbauern und Landwirte ein großes Problem. Und dennoch reißen die Berichte nicht ab über Lohndumping und zum Teil erbärmliche Unterkünfte. Aktuell schlägt eine Untersuchung der Entwicklungsorganisation Oxfam hohe Wellen über prekäre Arbeitsbedingungen. Und das, obwohl seit letztem Jahr ja eigentlich der gesetzliche Mindestlohn gilt. Nur Einzelfälle oder steckt doch Methode dahinter? Thomas Wagner hat sich umgehört in Süddeutschland.
Da ist der Trick mit den Mieten für die Erntehelferunterkünfte. Werner Langenbacher aus dem oberschwäbischen Ravensburg, ehemaliger katholischer Betriebsseelsorger.
Früher haben die Leute kostenlos gewohnt oder haben minimal was abgegeben. Und wir haben zwei Höfe angetroffen. Da hat der jeweilige Landwirt hat pro Übernachtung 10 Euro verlangt für eine Containerübernachtung. Und wenn die Leute zu viert im Container sind, dann sind es im Monat 1200 Euro. Ja. Also da wird im Grunde genommen dann der Mindestlohn wieder ein Stück reingeholt.
Und da ist der Trick mit dem Lohnauszahlungstermin. Tim Zahn, Mitarbeiter bei Oxfam e.V.
Zudem berichten uns ArbeiterInnen immer wieder davon, dass ihnen Stunden unterschlagen werden, also nicht alles aufgezeichnet wird, was sie selber auch gearbeitet haben. Weil der Lohn aber erst häufig kurz vor der Abreise ins Heimatland ausgezahlt wird, bleibt dann wenig Zeit, sich darüber zu beschweren.
Hinzu kommen eine häufig unzureichende Krankenversicherung, schwere Vorwürfe, die die Organisation Oxfam da in ihrer jüngsten Studie über die Situation von Erntehelferinnen und Erntehelfer erhebt. Allerdings, viele Obstbauern weisen die Kritik zurück.
Also das sind jetzt unsere Erntehelferunterkünfte. Da haben wir jetzt einen Aufenthaltsraum für maximal, sagen wir mal, 5 bis 6 Leute. In meinen Augen hat das den Charakter von einer Ferienwohnung. Da sind jetzt 2 Bäder sind drin und oben haben wir nachher noch 3 Zimmer, wo quasi einer oder 2 Leute, je nachdem, was wir gerade haben, untergebracht sind.
Dieter Meinberger ist Obstbauer in Kressbronn am Bodensee und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Tettnang. Den Vorwurf, wonach Erntehelferinnen und Erntehelfer in der Regel in schäbigen Containern zusammengepfercht werden, lässt er nicht gelten.
Das ist wie überall auf dieser Welt. Da gibt es schwarze Schafe, die überziehen das Ganze. Der normale Landwirt, sage ich, wird sich bemühen, die gesetzlichen Regelungen einzuhalten.
Neben korrekten Unterkünften bedeutet dies auch korrekte Entlohnung. Seit Oktober 2022 müssen 12 Euro brutto pro Arbeitsstunde gezahlt werden. Und das sei bei Erntehelferentgelten europaweit nach Luxemburg der zweithöchste Betrag überhaupt, so der Landesbauernverband Baden-Württemberg in einer Stellungnahme. Auf den allermeisten Betrieben kämen dieselben Erntehelfer jedes Jahr aufs Neue. Für Dieter Meinberger ein Beleg dafür, dass es mit den Arbeitsbedingungen so schlecht nicht bestellt sein könne.
Wir haben unsere Erntehelfer aus Rumänien jetzt über 20 Jahre. Es ist immer die gleiche Clique. Selbst mit meinen ersten Leuten, wo ich gehabt habe, haben wir immer noch einen guten Kontakt.
Oxfam weist dann auch darauf hin, dass die Ursache für die schlechte Behandlung von Erntehelfern auf manchen Betrieben auch im hohen Kostendruck zu sehen sei.
Vor allen Dingen, weil wir sehen, dass die Supermärkte die heimische Produktion gegen Importware ausspielen. Zum Beispiel, indem sie auch noch mitten in der Saison jetzt für Spargel und Erdbeeren Rabattware aus dem Ausland anbietet und dadurch die heimische Produktion quasi gegen die Importware ausspielt. Wir hören wirklich, dass dieser Preisdruck sich in den letzten Jahren noch mal deutlich verstärkt hat.
Deshalb fordert Tim Zahn von Oxfam, müsse der Gesetzgeber aktiv werden.
Dadurch, dass die Supermärkte mit ihrem Preisdruck zu diesen schlechten Arbeitsbedingungen beitragen, braucht es einen Verbot der Bundesregierung für Dumpingpreise.
Dem könnte sich auch Bodensee-Obstbauer Dieter Meinberger anschließen.
Ich glaube, dass unsere Großhändler oder Einzelhändler, dass die natürlich lieber deutsche Ware nehmen. Das glaube ich denen sogar. Aber sie wollen halt eben mehr dafür zahlen, wie für den polnischen Äpfel. Und das ist das Problem.
Sagt ein Obstbauer, den Thomas Wagner getroffen hat. Vor gut einer Woche wurde der groß angelegte 50-stündige Warnstreik der Eisenbahnergewerkschaft EVG zwar abgesagt nach einem Vergleich des Arbeitsgerichts Frankfurt, aber eine Lösung des Tarifkonflikts bei der Bahn gibt es ja noch immer nicht. Seit heute Nachmittag wird nun wieder verhandelt in Fulda und die Tarifparteien wollen sich zumindest Zeit nehmen für die Gespräche bis Donnerstag zur Ausgangslage Lars Hofmann.
In Fulda hat die vierte Verhandlungsrunde zwischen der Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG begonnen. EVG-Verhandlungsführer Christian Loroch forderte vor Verhandlungsbeginn ein verbessertes Angebot der Bahn. Die gebotenen Lohnerhöhungen von 8-10%, gestreckt über 27 Monate, seien angesichts der hohen Inflation viel zu wenig. Die Gewerkschaft fordert 12% mehr Geld, mindestens aber 650 Euro mehr pro Monat. Das soll vor allem den unteren Einkommensgruppen zugutekommen. Umgerechnet auf diese unteren Einkommen entspricht die Forderung der EVG einem Plus von 20, teilweise bis zu rund 30%. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler deutete vor den Verhandlungen an, die Bahn könnte im Verlauf der Gespräche ihr Angebot nachbessern. Er strebe einen Abschluss in Fulda an. Allerdings sind auch weitere Streiks nicht ausgeschlossen. Sollte es in den bis Donnerstag angesetzten Verhandlungen keine Bewegung geben, könne auch schnell wieder gestreikt werden, kündigte EVG-Verhandlungsführer Loroch an. Gegebenenfalls werde die Gewerkschaft auch eine Urabstimmung über längere, gar unbefristete Streiks einleiten.
Über die Bahntarifverhandlungen, die heute Nachmittag begonnen haben in Fulda, Lars Hofmann. Und damit schalten wir zum Schluss der Sendung noch zu Nicolas Buschlüter in den Frankfurter Börsensaal. Herr Buschlüter, der Schuldenstreit in den USA, der ist ja immer noch nicht gelöst. Jeden Tag soll nun neu verhandelt werden über eine Anhebung des Schuldendeckels. Die Zeit wird ja auch langsam knapp. Schlägt das denn langsam auf die Stimmung an den Börsen?
Ja, auf jeden Fall. Hier wagt sich kaum ein Anleger aus der Reserve. Zu riskant ist das angesichts der unklaren Verhältnisse in Washington. An der Wall Street ist der Dow Jones heute auch leicht schwächer gestartet. Und auch der DAX steht kurz vor Handelsschluss im Minus bei 16.151 Punkten. Das ist ein Minus von 0,45%.
Heute gab es ja ganz unterschiedliche Meldungen zum Wohnungsmarkt. Der Neubau kommt nicht so recht voran. Das Heizungsgesetz, das wird erst später jetzt im Bundestag beraten. Ist das denn kursrelevant? Gibt es darauf Kursreaktionen bei Immobilienwerten?
Ja, bei den Immobilienwerten gab es in der Tat schon ein bisschen Bewegung. Aktien des größten Unternehmens, Wohnungsunternehmens Vonovia, legen heute um rund 6% zu und sind damit auch DAX-Gewinner. Woran das aber liegt, ist ein bisschen umstritten hier auf dem Parkett. Manche sagen, Vonovia hat seit Jahresbeginn nur Verluste gemacht. Das musste sich irgendwann ändern, wenn zum Beispiel Schnäppchenjäger kommen, um diese tiefen Kurse zu nutzen. Ein Analyst führt das Kursplus aber tatsächlich auf die Verzögerung des Heizungsgesetzes im Bundestag zurück. Nach dem Motto, wenn die Regierung in Berlin sich da nicht einigt, dann müssen die Immobilienfirmen auch keine Heizungen austauschen. Das senkt wiederum die Kosten und führt zu höheren Kursen.
Und dann gab es heute noch eine Hauptversammlung, nämlich die vom Flughafenbetreiber Fraport. Der will seine Ausbaupläne fortsetzen. Wie kommt das an?
Naja, die Infrastruktur ausbauen, das verschlingt natürlich immer erstmal Geld. Und das könnte auch das Hauptargument gewesen sein, was für Fraport-Anleger heute besonders ins Gewicht fiel. Fraport-Papiere geben heute über 1% ab. Auf der anderen Seite hat die Aktie von Fraport in den vergangenen 5 Tagen 6% zugelegt. Insofern kann es sich bei den heutigen Verlusten bei Fraport auch um Gewinnmitnahmen handeln.
Ja, und unter den Verlierern heute dann auch Rheinmetall. Woran liegt's?
Ja, bei dem Rüstungskonzern ist es genau umgekehrt wie bei Vonovia. Rheinmetall-Aktien sind das ganze Jahr glänzend gelaufen, natürlich auch aufgrund des Ukraine-Kriegs. Dieser Hype kann nicht ewig halten und deshalb macht Rheinmetall heute 4% Verlust.
Schauen wir noch auf den Euro.
Der Euro steht bei 1,0775 $. Die Umlaufrendite steigt von 2,43% auf 2,5%. Und eine Feinunze Gold ist $1,965.85 wert.
Börseninformationen waren das von Nicolas Buschlüter. Vielen Dank dafür. Die Filmfestspiele in Cannes mit einem Blick in die Nebenreihen heute. Das ist gleich eins der Themen in Kultur heute, dann mit meiner Kollegin Susanne Lurweg am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Bahner.